Also weder der Geschmack spielt da eine Rolle, also weder muss man für, muss man sagen, das ist wirklich eine gut erzählte Geschichte und deswegen teile ich die und finde die wichtig, noch ja, die Volksfrontfrage ist wirklich eine bedeutende und deswegen. Sondern die Bemerkung sagt, der Roman ist deswegen bedeutsam, weil er ein Spiegel seiner Zeit ist. Das ist die neue und wahre Bedeutung des Romans. Ein Spiegel der Autorin und ein Spiegel der Zeit. Was hat man von dieser Methode? Also was sie leistet ist, dass sie die Freiheit des Geschmacksurteils, das ist schön erzählt, damit kann ich was anfangen, damit kann ich nichts anfangen. Diese Freiheit hat man ja gegenüber der Literatur. Man liest und sagt, naja, gefällt mir nicht. Teile ich nicht. Die wird überführt in eine Verbindlichkeit gegenüber dem Dichtwerk, beziehungsweise in eine Verbindlichkeit gegenüber dieser ganzen Sphäre. Also, auf was ich hinaus wollte, ist, das ist die Art und Weise, wie man diese Sphäre der Deutungen überführt von, naja, der eine liest, der andere nicht, das ist eine Frage des freien Geschmacks, in jedes dieser Werke sagt uns was, ist von Bedeutung. Das ist diese Kategorie der Bedeutsamkeit, die in der Literaturwissenschaft so wichtig ist. Nämlich, ungeachtet des spezifischen Inhalts des Dichtwerks, Gesichtspunkte entdecken, warum ganz prinzipiell, fundamental dieses Stück wertzuschätzen ist. Warum es uns was sagt. Das ist die Leistung. Ich mache es nochmal so bei der sozialgeschichtlichen Methode. Also wenn man es nochmal so allgemein sagen will. Man kann ein Werk immer sozialgeschichtlich interpretieren. Und in das Verhältnis zur Gesellschaft seiner Zeit stellen. Da kommen dann durchaus die Gewaltverhältnisse und die ökonomischen Verhältnisse manchmal vor. Also von mir aus, wenn einer die Buddenbrooks von Mann sozialgeschichtlich betrachtet, dann sagt er, habe ich neulich gelesen, dass in dem Werk sich sowas spiegelt wie der Aufstieg des modernen Kapitalismus und die Überwindung des alten, traditionellen Kaufmannskapitalismus. So, das ist so eine Bemerkung zu dem Werk. Was ist mit so einer Bemerkung, also mit der sozialgeschichtlichen Betrachtungsweise gewonnen? Das Werk wird als Ausdruck dieser Zeit betrachtet. Und das ist nicht der Auftakt, soll es ja auch gar nicht sein. Man analysiert jetzt und betrachtet den Kapitalismus der damaligen Zeit. Das wäre ja, das würde man in der Sozialgeschichte, sei es am wirtschaftswissenschaftlichen oder geschichtlichen Institut machen. Also ist nicht der Auftakt, darüber zu reden, sondern es ist der Auftakt für diesen Legitimationszirkel, nämlich zu sagen, das Werk ist deswegen bedeutend, weil es behandelt, was damals in der Zeit los war. Wo man immer sagen kann, nach der einen Seite ist die Aussage ja trivial, der Autor hat was behandelt, was es damals gab. Ja, Wahnsinn. Ja, was soll er denn sonst behandelt haben? Beziehungsweise manchmal hat er ja auch nicht behandelt, was es in seiner Zeit gibt. Dann heißt es, der überspringt das oder er überschießt das, was damals war. Spricht dann auch für das Werk. Also das ist der Gedanke, das Werk ist legitimiert und bedeutsam, weil es ist ein Spiegel seiner Zeit. Und die Zeit übrigens ist auch erscheint in einem anderen Licht, weil sie hat ja ihren ästhetischen Ausdruck in dem Werk gefunden. Also das hat nach beider Seite was Legitimatorisches. Das Werk ist mehr als bloß eine Geschichte über eine Kaufmannsfamilie. Es ist der Ausdruck seiner Zeit und insofern ein wichtiges Dokument für uns. Auf der anderen Seite, die Zeit erscheint auch in einem anderen Licht, weil im Lichte von Thomas Mann, Wahnsinn, wie interessant damals die gesellschaftlichen Verhältnisse waren. sind auch geadelt dadurch, dass sie ihren literarischen Ausdruck gefunden haben. Gut, das ist so eine Methode. Die andere, die einem übrigens auch sehr bekannt ist, ist die Methode, die Literatur und jedes Werk unter einer allgemeinen Problematik zu betrachten. Also, wo sich dann Prinzipien in die Quere kommen. Also Neigung versus Pflicht, Gefühl versus Verstand, Freiheit versus Unterdrückung oder Gender. Also alles unter dem Gesichtspunkt Frau, Benachteiligung der Frau zu betrachten oder wie auch immer. Also das ist die andere Methode, jedes Stück als Beispiel für ein Prinzip, einen moralischen Konflikt, ein Prinzip, ein Widerspreit von Prinzipien zu betrachten. Das ist die andere Methode. Also ein Anwendungsbeispiel dafür. Ich hatte noch vor einer Woche oder zwei Wochen im Feuilleton einen Artikel gelesen, der den ost-westlichen Divan von Goethe behandelt. Also ich kenne selbst nicht, was der Goethe da geschrieben hat. Sondern es geht nur darum, und dann wird er behandelt unter dem Gesichtspunkt, was hat uns der Goethe heute angesichts des islamischen Fundamentalismus zu sagen. Und dann ging die Debatte, so wie er damals die islamische Welt betrachtet hat, hat er plädiert für Verständnis und hatte Hochachtung und die kommt gar nicht so schlecht weg da. Also von Goethe können wir lernen, dass man durchaus die kulturellen Errungenschaften des Islam wertschätzen kann. So, dafür steht es. Also wird durch diese Sorte von Betrachtung eine ganz neue Bedeutung beim Goethe entdeckt, in dem Werk entdeckt, es wird aktualisiert, es wird genommen als, also der kannte ja damals wirklich keinen islamischen Fundamentalismus. Und ob der sich wirklich, definitiv hat er sich mit dem Problem mit rumgeschlagen. Aber die Betrachtung der Literatur entdeckt eine Bedeutung dieses Werks für uns heute. Das ist die Sorte von Kulturpflege. Übrigens noch das als Hinweis. Es gibt zwei Prinzipien bei dieser Sorte kultureller Pflege. Das kann man sich gleich mal merken. Die eine Methode ist, noch jeder Gedanke, und sei er so blöd wie nur etwas, dem wird eine Bedeutung für heute abgewonnen, weil es ein berühmter Dichter damals gesagt hat. Also das ist die eine Betrachtung, dass wirklich, egal ob das was Korrektes war, meistens waren es ja irgendwelche moralischen Prinzipien, primitive Weltanschauungen oder was auch immer, wird gesagt, was der vor 300 Jahren gesagt hat, das hat eine ungeheure Bedeutung für uns heute. Übrigens ist das immer interessant, bei bestimmten Büchern gilt das nie. Also ich habe hier meine Einführung gemacht ins Kapital, da heißt immer das normale Ding, vor 200 Jahren erschienen, kann uns heute nichts mehr sagen. Ist ja veraltet, die Welt hat sich ja verändert. Bei den Dichtern ist das immer anders, vor 200 Jahren gesagt, Wahnsinn. Ja, da geht es immer so rum. Und also die eine Methode ist, nicht sich in das Verhältnis eines Urteils zu dem damaligen setzen. Also sagen, was hat er denn gesagt? Ist das eine Erkenntnis damals? Trifft es was? Oder war das noch Ausdruck der, dass die damals nicht so viel wissen und sich die Welt irgendwie so zurechtgelegt haben, falsch. Also nicht ins Verhältnis des freien Urteils zu den damaligen Aussagen, sondern jeder Mist hat uns heute was zu sagen. Ist für uns heute von Bedeutung. Das ist die eine Seite des Umgangs mit der Tradition, mit der literarischen Tradition. Die andere Seite des Umgangs ist, dass man von der heutigen Blickwinkel legt man in die Werke all das rein, was die Literaten damals nie im Kopf haben, aber eben der Interpret oder derjenige heutige Wissenschaftler dem Werk beimisst. Das war das Beispiel mit dem östwestlichen Divan. Also wo einfach alle Problematiken von heute, von mir aus Gender, in die Literatur und die Tradition vor 200 Jahren reingelegt wird. Das sind die zwei Sorten der Traditionspflege. Und bei beiden ist es nie der prüfende Gedanke, der sagt, was haben die damals gesagt, stimmt das nicht, was ist von dem Heutigen zu halten, und es ist erst recht falsch, das denen anzuhängen, sondern es ist der Wille zur Affirmation, prinzipiell diese Werke für bedeutsam zu finden. Das ist da das leitende Motiv. Und eines ist noch wichtig, gerade im Blick dann auf das spätere Berufsfeld der Absolventen der Literaturwissenschaft, dass man bei all den Methoden der Interpretation oder der methodischen Betrachtung von Literatur lernt, dass die Dichter, wenn sie Deutsche waren, Ausdruck von der Nationalkultur sind. Und dass man dann dem Nibelungenlied, dem Goethe, aber auch dem Bertolt Brecht die Bedeutung für uns Deutsche ablauscht. Gut, was ist das Resultat? Was ist denn die Essenz jetzt, wenn man Literaturwissenschaften studiert hat? Was bleibt da? Was wird da gebildet? Heißt ja Ausbildung und Einbildung. Jetzt will ich mal sagen, zur Ausbildung und zur Einbildung. Was ist die Essenz davon? Am Ende von so einem Studium stehen Experten für Literatur, die erstens an der Welt die Deutungen interessieren, die Dichter über sie verfertigt haben. Das ist mal wichtig. Für die ist entscheidend an der Welt die Deutungen, die Dichter von ihr verfertigt haben. Damit ist zweitens eine Unterscheidung getroffen, und zwar eine ganz verquere, von wichtig und unwichtig. Also für jemanden, der professionell in Literaturwissenschaften gebildet ist, für den ist die Deutung der gesellschaftlichen Realität wichtig, und die wissenschaftliche Beschäftigung mit der gesellschaftlichen Realität unwichtig. Also die Unterscheidung, die Dichter treffen, wie sie die Welt sehen, das ist das Entscheidende an dieser Welt. Die wird bedingungslos affirmiert. Das Dritte ist, wer Literaturwissenschaften studiert hat und das methodische Kompendium zur Begutachtung von Literatur, die Kompetenz dazu sich angeeignet hat, der kann die Botschaft von der Bedeutsamkeit von Literatur vertreten. Für die Orientierung, für die Sinnstiftung in und für die Nation. Also da ist diese ganze Sphäre von Bedeutung. Und da stellt sich dann auch das elitäre Selbstbewusstsein ein, dass man dank akademischer Bildung exklusiv am Universum der Deutungen teilhat, für die der Masse der Sinn fehlt. Also das nennt man die Bildung des guten Geschmacks in der Gesellschaft. Dass man eben an diesem Universum von Deutungen teilhat. So, dann die letzte Frage, wozu taugt das? Also wofür qualifiziert ein Studium der Literaturwissenschaften und von was für einer Gesellschaft zeugt? Das war ja immer so der Leitgedanke. Also durchaus nicht fürs Taxifahren, also, sondern erstmal das qualifiziert für einen Dienst, also das habe ich jetzt nur nochmal in Erinnerung an die E-Mail gesagt, sondern es qualifiziert für einen Dienst im Bildungswesen. Das ist der eine große Berufszweig, wo man als Deutschlehrer dann die Schüler mit dem Kanon literarischer Weltdeutungen bekannt macht, wo dem Nachwuchs der Nation die Bedeutung von Dichterworten nahegebracht wird, damit eben der Nachwuchs begreift, dass er einer Wertegemeinschaft angehört und dass er die eigene Nation als eine kulturelle Heimstatt schätzen lernt. Also Deutschlehrer nicht umsonst haben auch sowas sehr oft von Moralprediger an sich. Das ist die eine Seite. Und die andere ist die, naja, und gebildete Schüler, wer Goethe liest, der verprügelt keine Rentner oder so. Also das ist die andere Seite. Also Dienst im Bildungswesen dafür qualifiziert das Studium und natürlich Dienst in der ganzen, in den Einrichtungen der bürgerlichen Öffentlichkeit, also in Zeitung, Zeitschrift, Rundfunk und so weiter, deren Auftrag ja explizit die Willensbildung des Volkes, geistige Führung, kulturelle Bildung des Volkes ist. Und insofern zeugt die Ausbildung von solchen Massen von Germanisten, von Literaturwissenschaftlern, vom Lärm, vom Lenkungs- und Manipulationsbedürfnis des Staates, die Massen einzubinden in die Gemeinschaft einer Kulturnation. Dafür stattet er die geistes- und kulturwissenschaftlich Gebildeten auch mit einem Stück Medienmacht aus. Mit einem Stück Macht, einerseits über die Köpfe des Nachwuchs in der Schule und andererseits über, als Medienarbeiter über die Köpfe der ganzen Nation. Auch hier gilt wieder, das macht sie zur Elite, dass sie diese Rolle spielen, diese Positionen der geistigen Führung wahrnehmen und nicht, dass sie klüger und kulturell auch noch kulturell gebildet sind als die Masse. Also das mal soweit zu einer Geisteswissenschaft, wodurch ich illustrieren wollte, was ist überhaupt diese Sphäre der Orientierungswissenschaften, worin besteht die ideologische Leistung, die Fehler, das war das. Ich mache zum Abschluss, jetzt habe ich so viele auf die Literatur geschimpft, wollte ich noch eine Sache vorlesen, wo es um dieses Anwendungsfeld geht, Deutschlehrer und Interpretieren und was die Literatur uns gibt. Das lese ich mal vor und in der Zeit kann man sich auch überlegen, ob es dann zu dem Fragen gibt, was ich da vorgetragen habe. Das ist aus dem Roman, der heißt Chick und ist so eine Art Roadmovie als Roman. Und da die Szene, da geht es um eine Deutschstunde und die Interpretation, die da abgeliefert werden soll. Es geht so, Zitat, ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, Sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagte Herr K. und erbleichte. Das ist von Brecht eine Geschichte. Das war ja mal eine angenehm kurze Geschichte. Angenehm kurz, wiederholte Kaltwasser. Kaltwasser ist der Lehrer in dieser Klasse. Und da haben sich einige sicher gedacht, so kurz kann ich das auch bei der Interpretation halten. Aber dann dürfte wohl klar geworden sein, so einfach ist das nicht. Oder fand es jemand sehr einfach? Wer will denn mal? Freiwillige? Na kommt, die letzte Reihe lacht mich an. Also der kleine Zynismus des Lehrers. Wir folgten Kaltwassers Blick zur letzten Reihe. Dort lag Chick mit seinem Kopf auf dem Tisch und man konnte nicht genau erkennen, ob er in sein Buch schaute oder schlief. Es war die sechste Stunde. Herr Tschiatschow, darf ich bitten? Gut, ich fange dann jetzt an. Also er liest jetzt vor. Die Hausaufgabe war die Geschichte von Herrn K. Ich beginne. Interpretation der Geschichte von Herrn K. Die erste Frage, die man hat, wenn man Brechts Geschichte liest, ist logisch, wer sich hinter dem rätselhaften Buchstaben K verbirgt. Ohne viel Übertreibung kann man wohl sagen, dass es ein Mann ist, der das Licht der Öffentlichkeit scheut. Er versteckt sich hinter einem Buchstaben, und zwar dem Buchstaben K. Das ist der 11. Buchstabe vom Alphabet. Warum versteckt er sich? Tatsächlich ist Herr K. beruflich Waffenschieber. Mit anderen dunklen Gestalten zusammen, Herrn L. und Herrn F., hat er eine Verbrecherorganisation gegründet, für die die Genfer Konvention nur einen traurigen Witz darstellt. Er hat Panzer und Flugzeuge verkauft und Milliarden gemacht und macht sich längst nicht mehr die Finger schmutzig. Lieber kreuzt er auf seiner Yacht im Mittelmeer, wo die CIA auf ihn kam. Daraufhin floh Herr K. nach Südamerika und ließ sein Gesicht bei dem berühmten Dr. M. chirurgisch verändern und ist nun verblüfft, dass ihn einer auf der Straße erkennt. Er erbleicht. es versteht sich von selbst, dass der Mann, der ihn auf der Straße erkannt hat, genauso wie der Gesichtschirurg wenig später mit einem Betonklotz an den Füßen in unheimlich tiefem Wasser stand. Fertig. Ich guckte Tatjana an. Sie hatte die Stirn gerunzelt und einen Bleistift im Mund. Dann guckte ich Kaltwasser an. An Kaltwassers Gesicht war absolut nichts zu erkennen. Kaltwasser schien leicht angespannt, aber mehr so interessiert angespannt. Nicht mehr und nicht weniger. Eine Zensur gab er nicht. Anschließend las Anja die richtige Interpretation, wie sie auch bei Google steht. Dann gab es noch eine endlose Diskussion darüber, ob Brecht Kommunist gewesen war, und dann war die Stunde fertig. Okay, also so viel zur Interpretation. Gut, also jetzt mache ich einen kleinen Moment Pause und man kann sich überlegen, ob es zu dem Bereich und dem, was ich vorgetragen habe, Einwände, Fragen gibt. Haben die anderen das gehört? Ja. Also die Frage ist, wie kommt der Brecht dazu, dass er Bestandteil des deutschen Kulturguts ist? Mal Folgendes. Diese lustige Geschichte, die ich eben vorgelesen habe, da kam ja der Brecht vor. Ja? Gucken wir uns doch mal an, diese drei Zeilen von dem Herrn K. Was ist denn da eigentlich die Botschaft und die Aussage von dem Brecht? Also vielleicht das auch nochmal zur Erläuterung, wenn ich gesagt habe, was die Literatur behandelt, sind lauter Deutungen der Welt, im Prinzip Deutungen gelungenen oder misslingenden Lebens. Bei der Geschichte ist es ja so, dass der damit spielt, normal findet man das als Kompliment, wenn einer sagt, sie haben sich ja gar nicht verändert, ja? Sind jung geblieben. Er erbleicht. Der Brecht will damit sagen, die Veränderung gehört auch zum Menschen dazu. Und Veränderung ist Fortschritt und so was. Das ist seine Vorstellung. Also das, was er mit der Story sagen will, ist, beim Menschen kommt es darauf an, dass er sich verändert, und dann hat er als Kommunist noch gedacht, und wenn der Mensch sich verändert, dann ist das immer fortschrittlich und führt zu was Besserem. Ja? Das ist ungefähr die Vorstellung von dem Brecht dabei gewesen. Also erstmal, dass man es hat, auch der in diesem Stück Literatur, in dieser Geschichte von dem Herrn K., hat die Vorstellung oder macht eine Deutung der Welt und will der Menschheit mitteilen, es kommt darauf an bei jedem, dass er sich verändert. Auch da muss man mal sagen, was ist denn der Gehalt von so einer Mitteilung? Ja? Also er hat sich vielleicht gedacht, wenn der Mensch sich verändert, wird er Kommunist, ja, geht es nach links oder sowas. Aber erstmal sagt er nichts anderes als verändern, darauf kommt es an, dass du dich veränderst. Nicht? Das ist auch nicht die Botschaft, es kommt darauf an, die Welt zu verändern, sondern sich muss man verändern. Ja? Und dann, das ist mal der erste und entscheidende Schritt. Nur mal das. So eine Botschaft kann übrigens jeder teilen. Das ist die eine Seite. Also das ist mal schon der erste Hinweis. Ja? Dass sowas in der Schule zu lesen, da kann jeder sagen, ja, auf Veränderung kommt es durchaus an. Ja? Also ist ja ein Beitrag zur, wenn es in der Schule gelesen wird, zur moralischen Bildung. Das ist mal das eine. Also so schwer macht der Brecht es nicht, dass er einvernommen wird in einen Deutschunterricht. Aber vielleicht liegt der Punkt auch noch bei was anderem. Also wir reden jetzt nicht weniger über die Literaturwissenschaft, sondern über die Dichter und ob man mit Dichtung die Welt verändern kann. Ja, das war ja sein Anliegen, dass er gemeint hat, der Brecht als Dichter hätte und mit seiner Dichtung verfügt er über ein ganz besonders wirksames Mittel, um eine Veränderung in der Welt herbeizuführen. Ja? Jetzt überlegen wir mal das, was ist denn da eigentlich dran? Also was wird aus der Intention, den Menschen zu verbessern oder zu verändern, wenn man die politische Botschaft in ein Stück Literatur fasst. Das hat einen Haken und der besteht darin, dass immer das Stück Literatur das ästhetische Gefühl anspricht und darin dem Leser die Freiheit lässt, das Gedicht oder die Aussage oder die Story gelungen zu finden oder weniger gelungen zu finden.